Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Das heutige Thema: Erste Hilfe. Was ist zu tun im Notfall und welche Dinge müsst ihr beachten? Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Gasgeflüster wieder hier, meine Wenigkeit Jan und natürlich auch zu Gast Michel, den ich euch vorstellen darf. Wie immer, Michel, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir und mit uns.
Hallo Jan, ich grüße dich auch recht herzlich und wenn mich nicht alles täuscht, feiern wir heute runden Geburtstag. Heute ist 30. Folge, richtig?
Oh ja, stimmt, ja.
30. Folge. Ja, Wahnsinn, ne? Wer hätte das, ne? Zwei Dekaden voll. Es gibt tatsächlich Leute, die von Anfang an dabei sind, was mich eben auch überrascht. Also Gruß und Dank auch an euch. Und ich hoffe, es werden doch mehrere 30er Geburtstage, 60er, 50er, 100er irgendwann on top. Also eine Jubiläumsfolge auf jeden Fall.
Der Podcast so alt wie ich. Wie geht's deinem Muskelkater, nachdem du ja letzte Woche erzählt hast, dass du stramm ins Trainingscamp eingestiegen bist?
Tatsächlich spüre ich, ich will jetzt nicht sagen jeden Muskel, aber meinen ganzen Körper und vor allen Dingen mein Knie. Bei mir ist es ja vermutlich durch das Alter bedingt, dass das ein oder andere jetzt doch schon zwickt. Und diesmal zwickt bei mir das rechte Knie. Das macht mir irgendwie jetzt seit ein paar Wochen oder eigentlich seit Monaten immer wieder beim Training so ein bisschen Probleme. Aber ansonsten fühle ich mich sehr gut dabei. Also ich war auch gestern Morgen, weiß nicht, ich habe -7 Grad. Aber die Sonne war da oder kam gerade raus, bin ich laufen gegangen, richtig, richtig geil. Also bin noch voll dabei und voll motiviert. Und ich merke heute, ich saß den ganzen Tag nur hinterm Schreibtisch heute und war heute Morgen nicht laufen und habe mich auch sonst noch kaum körperlich betätigt. Also ich habe so sprichwörtlich hier so Hummel im Arsch gerade. Ich merke das voll. Also ich muss später auf jeden Fall unbedingt noch ran.
Das ist doch gut. Also dem Vorsatz bleibst du treu. Wir hatten einen weiteren Vorsatz, Kommunikation. Ich glaube, da kam jetzt sogar wieder was, um das Thema direkt mal abzuhaken und hier nicht unter den Teppich fallen zu lassen, unter den Tisch fallen. Ach, du weißt schon, was ich meine. Du hast irgendwas in die E-Mails gesehen oder so?
Genau. Du kannst es tatsächlich beides machen. Also du kannst es sowohl unter den Teppich kehren als auch unter den Tisch fallen lassen. Machen wir aber natürlich beides nicht. Und grüßen an dieser Stelle Julian. Julian hat uns diese Woche geschrieben, in Bezug auf die Folge von letzter Woche, und zwar die Schraubergeschichte hat es ihm sehr angetan gehabt und hat er eben auch so ein bisschen erzählt, dass es ein...
Oh, hat er eine Garage für mich?
Nee, das leider nicht. Aber das möchte ich gleich, das würde ich dann an der Stelle gleich nochmal aufgreifen. Genau, er hat nämlich quasi uns nachempfinden können, die Unfähigkeit wirklich so handwerklich versiert am Moped rumzubasteln und hat aber bei ihm ist der große Vorteil, er hat tatsächlich eine Werkstatt zu Hause und tastet sich jetzt da langsam ran. Und ich habe ihn aber tatsächlich mal gefragt, weil das ja auch so ein Punkt ist, den du angesprochen hast, welcher Quellen er sich denn da bedient, und hat an der Stelle einen YouTube-Kanal erwähnt, und zwar den von Stecher Motorrad. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt den vielleicht sogar. Der ist
Den habe ich auch schon gesehen.
Genau, ja. Der ist jetzt nämlich im letzten Jahr ziemlich gut gewachsen und ich glaube, das ist sogar dein Namensvetter, der heißt auch Jan Stecher. Heißt du nicht Jan Stecher? Ziemlich sicher.
Ein geiler Name.
Auch ein geiler Name, an der Stelle mir fällt es an. Also Grüße gehen raus an Jan, den Stecher Jan. Wer kennt den nicht? Und den Kanal verfolgt er sehr, sehr aufmerksam und hat gemeint, ansonsten bedient er sich ja quasi grundsätzlich der Standard-YouTube-Suchanfragen und sagt dann, er zieht sich dann irgendwie ein oder zwei Videos rein, damit er halt irgendwie weiß, worum es geht. Aber er sagt halt auch, Versuch macht klug. Er macht nicht alles. Er hat das eine oder andere versucht, aber wenn er halt merkt, okay, er hat das könnte irgendwie im Desaster enden, dann lässt er dann doch lieber die Finger davon. Und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal einen kleinen Tipp hinterher schicken. Ich habe heute in der Mittagspause mich auch auf YouTube so ein bisschen rumgetrieben und bin wieder bei Mototech gelandet. Grüße raus an den guten Schrauberkönig Dennis und den Mario, den Kameramann dahinter. Also die zwei machen ja ganz, ganz viele Videos so, wenn es um die Technikgeschichte geht. Und wenn ihr so ein bisschen was Spezielleres wollt, also Richtung Rennstrecke, Schrauben, vielleicht Fahrwerk, also so grundsätzlich Einstellungen und so, findet ihr dort alles. Habe ich mir heute wieder angeschaut. Sehr, sehr sachlich, sehr, sehr ruhig. Und da kann man wirklich was mitnehmen. Also hier heute nochmal zwei Tipps von unserer Seite für diejenigen, die es zu Hause eine Garage haben oder eine Werkstatt und das selber versuchen können, aufgrund der Infrastruktur, aber noch keinen Plan haben. Also Stecher Motorrad und Mototech. Auf jeden Fall noch eine kleine Randempfehlung von unserer Seite.
Ja, aber danke für deine E-Mail, Julian.
Genau, also Julian, vielen lieben Dank. Damit haben wir unseren Vorsatz, Kommunikation weiter beachten und auf das, was halt wirklich so mit Substanz ankommt, näher zu beleuchten, erfüllt. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir tatsächlich schon ins Thema von heute ein. Wir haben uns natürlich wie immer so vorher so ein bisschen drüber unterhalten und nachdem die letzten Folgen eher so, wow, so Larifari waren, geht's heute wieder mal so ein bisschen um ein Thema mit Substanz, will ich sagen. Es kann tatsächlich ein lebensrettendes Thema sein und jetzt ahnt ihr vielleicht schon, worum es denn heute gehen wird. Ich muss an der Stelle aber noch dazu sagen, das wird jetzt keine dumme Sabbelrunde, sondern wir haben hier wirklich geballte Kompetenz mit am Start, denn Jan war vor seiner Karriere als Motorrad-Podcast-Host nicht nur im Marketing aktiv, sondern er hat tatsächlich was Vernünftiges gelernt und gemacht. Er war und ist natürlich auch noch Rettungssanitäter.
Ja, die korrekte Bezeichnung ist Rettungsassistent oder Notfallsanitäter. Das sind die Ausbildungsberufe.
Das ist ja wie dieser Kfz-Mechaniker und Kfz-Elektriker. Und also, du hilfst auf jeden Fall Leuten, wenn es mal im Argen ist.
Genau, ich habe eine Berufsausbildung da gemacht, so kann man das schön sagen, ja.
Richtig, richtig. Und auch so richtig schön auf dem Bock gewesen, immer unterwegs und bei Tag und Nacht durch die Gegend gescheppert. Und die Großen und Kleinen bewegen im Sandkar, genau, die Großen. Ja. Da habe ich auch mal so einen Versprecher drin gehabt. Wie war das hier? RKW, dachte ich, das ist Rettungskraftwagen, aber das heißt irgendwie anders, ne?
RTW, Rettungswagen.
Ja, genau, ja. Darum. Egal. Ihr merkt aber schon, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, Jan dafür ganz viel. Und wie sind wir auf das Thema gekommen? Mir ist jetzt über die Weihnachtstage, wenn man halt mal so Zeit hat und sich Gedanken einfach zu allem macht, ist mir aufgefallen, hey, verdammte Axt, ich werde 40. Und bedeutet auch, ich habe jetzt seit 22 Jahren, also wirklich ziemlich genau seit 22 Jahren, meinen Autoführerschein. Und habe damit auch vor ziemlich genau 22 Jahren meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und im Nachhinein nie wieder mich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt. Ich sag jetzt mal glücklicherweise, ne, was es jetzt nicht wirklich, ja, ich sag mal dumm ergeben hat. Aber mir wurde dann halt auch bewusst, dass ich wirklich verdammt nochmal völlig aufgeschmissen wäre, wenn es wirklich denn zum Fall der Fälle kommt und Hilfe zu leisten ist. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann nehmen wir das einfach mal mit hier in die Sendung und ich frage Jan dich jetzt einfach mal so ein bisschen über das Thema aus und mach vielleicht auch so ein bisschen so eine Auffrischung. Ich glaube, das ist so für den ersten Moment so als Einstieg gar nicht so verkehrt. Gerade so zum Thema Erste-Hilfe-Kurs. Das Einzige, was ich mich tatsächlich noch woran ich mich noch erinnern kann, ist quasi stabile Seitenlage. Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich glaube, ich wüsste schon gar nicht mehr, wie ich es umsetzen soll. Erzähl doch mal, also was sind denn in Anführungsstrichen so Dinge, die man sich vielleicht mal wieder ins Gedächtnis rufen sollte, einfach nur um ja so diese handwerkliche, nenne ich es jetzt mal, Basis zu haben.
Ja, da gibt es ganz viele Punkte und ich glaube, wir werden das nicht alles erschöpfend jetzt in dem heutigen Stammtisch hier abarbeiten können, aber du hast es halt schon angesprochen, ne? Also diese Auffrischung ist einfach elementar wichtig und alle, die vielleicht mal in der Situation war, wo sie vielleicht auch was Schlimmes erlebt haben und die das nicht mehr so drauf hatten, von denen hört man dann immer, Mann, ich muss das mal wieder machen, nur ist es dann leider meistens schon so ein bisschen zu spät und dazu gehört auch die stabile Seitenlage, die ich jetzt hier nicht, wie soll man sagen, rein verbal irgendwie erklären möchte, ich glaube, das führt zu nichts, aber da kann ich nur sagen, auf YouTube gibt es vom Roten Kreuz beispielsweise zig Videos, die kann ich auch gerne dann hier in die Shownotes packen, wo die Leute das wirklich auch gut vormachen und wo man das auch einfach mal zu Hause mit einem Partner, Partnerin oder mit einem Kind oder wem auch immer mal nachmachen kann, denn das sind einfach wirklich einfache Dinge, die man sich immer wieder reinziehen sollte, denn das kann einfach wirklich Leben retten, so blöd das jetzt irgendwie klingt. Und aber das ist kind, dann auch schon...
Und wenn man ein Kind zur Hand hat, was auch so leicht zu falten und zu handeln ist, dann lässt sich das natürlich prima üben, ganz klar.
Genau, Michel, bei dir wäre das noch eine kleine Dehnübung vielleicht mit darin verbunden, hätte dann auch wieder was Gutes, ja, dann tut es seinem Knie vielleicht auch nicht mehr so weh, eine gute Sache. Nee, genau, aber du hast es schon erkannt, ja, also sich damit zu beschäftigen, das macht einfach Sinn, aber Erste Hilfe fängt ja einfach so viel früher schon an, als bei solchen Themen wie stabiler Seitenlage, und deswegen denke ich, macht das total Sinn, dass wir da heute auch mal drüber sprechen, und vielleicht auch mal die Frage an dich, du hast schon aber irgendwo mal einen Unfall erlebt, oder? Oder gesehen, oder?
Ja, tatsächlich, also ich weiß nicht, manchmal... Diese Geschichten so spektakulär, die im ersten Moment auch sind, ich glaube, sowas verdrängt man auch dann relativ schnell. Also ich war ja tatsächlich selber mit dem Motorrad auch schon betroffen, dass ich halt irgendwo mal abgestiegen bin. Ich kann mich aber tatsächlich nicht wirklich an Situationen erinnern, in denen wirklich mal fachkundige Hilfe gefragt war. Also weder
aber du jetzt, selbst, du hast dir damals das Bein gebrochen irgendwie, oder?
Ja, genau, das hatte ich ja hier schon mal angedeutet, und ich habe das, hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe das in dem Moment, als ich gestürzt bin, gleich gemerkt, oh, da ist jetzt irgendwas kaputt, was jetzt nicht so leicht wieder weggeht und wo du vielleicht irgendwie Unterstützung brauchst, aber im ersten Moment, wenn du halt so vollgepumpt bist mit Adrenalin, merkst du das ja nicht richtig. Und ich hatte es ja in der Folge, in der wir darüber gesprochen haben, auch schon mal angedeutet. Ich habe dann halt quasi noch so humpelnd meine Teile auf dem Feld zusammengelesen, und da hielt dann auch tatsächlich eine junge Frau an, die das so kurz so ein bisschen abgefühlt hat. Die war tatsächlich auch, ich glaube, Krankenschwester war die. Und das war's dann aber auch. Also die ist dann halt auch wieder wieder weggefahren, und ich habe mich dann abholen lassen und bin dann ja auch erst irgendwie Stunden später ins Krankenhaus, und dann wurde es halt auch eh nicht richtig festgestellt. Also tatsächlich so diese wirkliche kritische Situation, in der ich eventuell jemanden hätte versorgen müssen. Oder vielleicht auch nur, und ich denke immer, das ist vielleicht auch das, worauf du jetzt gerade so abzielst, weiß ich, beruhigen, zudecken, einpacken, ausziehen, was auch immer. Auch solche Situationen hat's da in dem Fall nicht gegeben. Aber du wirst jetzt wahrscheinlich auch gleich sagen, was sind da so die, ja, kleinen Schritte sind, mit denen es eigentlich losgeht, von denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt ausgeht, dass sie dazugehört.
Genau, ich würde gerne mit dir mal so eine Art Planspiel irgendwie machen, wo wir uns das so ein bisschen so ein Szenario vorstellen. Denn eins muss man mal ganz klar sagen, es ist so wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Denn wenn so eine Situation kommt, wirst du niemals, auch wenn dir überhaupt nichts passiert ist, total ruhig sein. Ich meine, im Rettungsdienst hatten wir immer noch den Vorteil, wir hatten immer eine gewisse Anfahrt. Die lag dann irgendwann immer so zwischen 2 und 15 Minuten. Es gibt ja so ein Rettungsdienstgesetz, nachdem man nach gewisser Zeit halt eben vor Ort sein muss und dementsprechend die Infrastruktur ausgerechnet sein muss. Und in dieser Anfahrt kriegt man dann ja oft schon mal ein paar Informationen von der Leitstelle, da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen, die einen besser oder schlechter darauf vorbereiten, und du hast immer einen Kollegen dabei, mit dem du schon mal so ein bisschen Dinge auch durchsprechen kannst. Also du bist nicht genau in der Akutsituation, natürlich bist du trotzdem noch aufgeregt, aber ich habe es tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich einfach im Alltag an eine Unfallstelle kam, und dann hast du das halt nicht und kommst total unvorbereitet in eine Situation. Und das Erste, was passiert, ist natürlich, das Adrenalin schießt ein, Panik, egal wie lange du dabei bist. Und es geht irgendwie darum, das zu kontrollieren. Deswegen hier der allerwichtigste Tipp direkt am Anfang. Wenn ihr sowas habt, ja, es gibt so einen Leitspruch, 10 Sekunden für 10 Minuten. Bevor ihr einfach Scheißdreck baut und euch und andere vielleicht noch zusätzlich in Gefahr nehmt, nehmt euch ein Stück zurück, schaut euch 10 Sekunden das an, atmet tief durch und ordnet eure Gedanken. Weil klar ist, es schießen einfach dieses typische Fight-or-Flight-Syndrom, geht in einen vor. Man muss versuchen, das rauszunehmen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wie wichtig ist da es tatsächlich ist, Ruhe zu bewahren. Das hört man ja so oft. Aber Ruhe bewahren heißt einfach nicht nur still sein, sondern auch Ruhe in die Gedanken bringen. Zu überlegen, was ist Phase. Und gehen wir doch mal das Beispiel durch. Vielleicht jetzt auch gleich ein bisschen dramatischer, ja. Du fährst in der Gruppe mit Motorrad und fährst um die Kurve und siehst nur noch, wie dein Kumpel oder Bekannter oder irgendjemand aus der Gruppe halt frontal in ein anderes Auto reinfährt.
Oh, also Worst-Case-Szenario gleich mal voll eingestiegen.
Was würdest du machen?
Ja, ich würde natürlich im ersten Moment anhalten, das so ja, vorsichtig wie möglich, wenn das dann im Fall in der Situation realisierbar ist, und hoffen, mich nicht selber auf die Schnauze zu legen, weil das gehört ja auch dazu, dass in solchen Situationen halt vielleicht aus Schreck auch auf der Nase liegst. Dann wäre für mich, glaube ich, so der nächste Schritt, die Unfallstelle so weit wie möglich abzusichern. Einfach, ne, vielleicht ist es ja auch eine unübersichtliche Stelle, liegen irgendwie Teile rum etc. Einfach um dafür zu sorgen, dass die Situation, wie sie jetzt schon eingetreten ist, nicht noch verschlimmert wird. Und ja, dann ist die Frage, was macht man als nächstes? Rufe ich zuerst den Polizei- oder Rettungsdienst, oder kümmere ich mich zuerst um den, oder kümmern ist halt, ne, schwer gesagt in dem Moment, oder beschäftige ich mich im ersten Moment mit dem, der da tatsächlich da verunfallt ist?
Das ist schon ein guter Punkt. Also zuerst mal fangen wir auch nochmal von vorne an. Du hast schon richtig gesagt, die Unfallstelle sichern. Und damit bist du nicht auf die erste Falle, die ich dir sozusagen gestellt habe, reingefallen, als ich sagte, du kommst um die Kurve. Weil viele Unfälle sind natürlich einfach menschengemacht oder überhöhte Geschwindigkeit oder ähnliches. Aber es gibt ja auch immer nochmal den externen Faktor, der da passieren kann. Ölspur, sonstiges, ja. Kann ja ganz viele Gründe haben. Und hier ist jetzt beispielsweise auch eine Kurve. Das heißt, wenn du jetzt einfach nur abgestiegen wärst und sofort zu deinem Kumpel oder wen auch immer gerannt wärst, dann wäre die Gefahr relativ hoch, dass der Nächste um die Kurve kommt und einfach noch drauf fährt. Und das hört man ja genauso oft von Autobahnen, das habe ich selbst auch schon erleben müssen, wie also in einer Unfallstelle später noch weitere Beteiligte dann da reinfahren und weitere Unfälle bestehen. Das heißt, Leute, immer wenn ihr was habt, Eigenschutz geht vor. Es geht immer auch um eure Sicherheit. Niemandem hilft es, wenn ihr einfach ins Wasser springt, wenn da jemand ertrinkt und es ist ein Strudel und ihr ersauft gleich noch mit. Checkt die Lage, checkt die Situation, guckt, was ist. Das heißt, am besten vor die Kurve das Motorrad abstellen, Warnblinker an, quer auf die Fahrbahn, dass da auf jeden Fall alle stehen müssen oder zumindest nur noch in Schrittgeschwindigkeit drumherum fahren können, dass da einfach nichts passieren kann. Das ist das A und O und durch nichts zu ersetzen, und den Fehler darf man nämlich sonst nicht machen. Und dann, um dann auf deinen zweiten Punkt einzugehen, das ist nämlich schon die entscheidende Frage. Rufe ich direkt jemanden an, um schnellstmöglich Hilfe zu bekommen, oder gehe ich erstmal hin? Und hier ist es natürlich grob eine Abwägungssache. Aber klar ist, ich habe dir ja gesagt, frontal in ein Auto reingefahren. Du weißt, dein Kumpel ist betroffen, aber mehr weißt du gar nicht. Entsprechend ist es auf jeden Fall wichtig, sich erstmal dann, nachdem man die Unfallstelle abgesichert hat, auch einen kurzen Überblick zu schaffen. Es gibt dann ja immer, das lernt man auch schon oft in der Grundschule, so diese W-Fragen. Wer, was, wie, blablablub und vor allem wo. Und das Wo ist zum Beispiel auch schon ein wichtiger Punkt. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, was wir für Navigationshirnis sind, ne? Aber das ist eigentlich grob fahrlässig. Man muss sich schon mal sagen, auch wenn man in Gruppen unterwegs ist und einfach nur einen Tourguide vorne weg hat, wie oft kennen wir es, wir fahren irgendwo durchs bayerische Voralpenland, wir fahren durch den Odenwald oder wie auch immer, und du hast gar keinen Plan mehr, wo du bist. Deswegen ist es eigentlich schon wichtig und liegt in der Verantwortung eines jeden Gruppenfahrers oder auch wenn du alleine unterwegs bist, einen groben Plan zu haben, wo bin ich denn? Wir können zwar heutzutage über GPS-Ortung und Handy-Ortung so ein bisschen was abrufen, das dauert allerdings alles Zeit. Entsprechend helft ihr euch einfach selbst, wenn ihr wisst, okay, wenn ich jetzt nicht den genauen Ort kenne, aber ich weiß zum Beispiel, ich bin jetzt die Bundesstraße B3 nördlich von Heidelberg, sorry, ist jetzt das Einzige, was mir gerade so einfällt, gefahren und irgendwie 10 Minuten in die nördliche Richtung gefahren. Damit kann man ja zumindest schon mal ein bisschen was einordnen. Und man könnte zumindest schon mal einen Radius definieren. Das heißt, eine Leitstelle könnte dann, wenn man diese Information hat, schon mal in dem Umkreis zumindest Fahrzeuge alarmieren. Ja? Aber damit ist dem ja noch nicht notgetan. In unserem Schreckensszenario, ja, liegt jetzt also dein Freund da an der Seite.
Ganz kurz an dieser Stelle möchte ich noch eine Zwischenbemerkung machen. Für diese Fälle ist natürlich auch im Straßenverkehrsraum, wurde da mitgedacht. Und es gibt dann tatsächlich doch deutlich häufiger, als man meint, Hinweise auch auf Land- und Kreisstraßen drauf, wo man sich tatsächlich befindet. Die sind auf der Autobahn in Abstrichen hat man es ja mehr oder minder sowieso leicht, weil man ja sich da quasi an den Rettungssäulen orientieren kann und dann eben würde man heute vermutlich nicht mehr machen, weil ein Handy in der Hand ist, aber von dort aus, in Anführungsstrichen, einen Notruf absetzen und dann eben auch weiß, wo man ist. Und auf den Landstraßen gibt es ja auch diese kleinen dreieckigen, also diese kleinen, ja, sie sehen aus wie so dreieckige Pilze, die quasi die die Straßennummer markieren, und dann hat zumindest, wenn sowas in der Nähe ist, ich glaube, es gibt tatsächlich auch noch Informationen in der Nähe von diesen Leitpfosten. Falls es irgendjemand ganz genau weiß, meldet euch gern. Also es gibt auch quasi im direkten Umfeld auf der Straße noch Möglichkeiten, sich zu orientieren und recht akkurate Informationen rauszugeben, wo man sich denn gerade befindet. Und was man an der Stelle natürlich auch dazu sagen kann, wenn es gar nicht mehr geht, man kann auch tatsächlich, wenn man nicht jetzt irgendwie im hintersten Winkel auf der im Odenwald unterwegs ist oder im Bayerischen Wald, vielleicht einfach jemanden anhalten, der gerade noch vorbeifährt. Und nach.
Voll. Also es finden sich immer Lösungen. Ich meine, die Leute an der Leitstelle, die wissen ja auch, die kennen ja ihren Job und die haben bisher irgendwie immer Vermisste orten können. Es geht jetzt einfach nur um den Hinweis, es macht einfach Sinn, wenn man grob weiß, wo man unterwegs ist. Das verkürzt das einfach, weil das sind Informationen. Ich war jetzt ja eingangs bei diesem Panikmodus. Da denkst du dann in der Situation nicht dran. Das würde der dir dann natürlich sagen, ja, schauen Sie mal links und rechts und was ist denn da und so weiter, ja. Aber gehen wir zurück zu dem Beispiel. Also, du weißt, dein Kumpel...
Ganz kurz, ja? Eine Frage noch, ne? Du hast jetzt ja quasi dieses 10 Sekunden für 10 Minuten als Faustregel hervorgehoben und wofür stehen die 10 Minuten? Sind das dann diese 10 Minuten Rettungssicherheit? Oder wie kann ich mir denn das noch besser merken? Gibt es da irgendwie eine Eselsbrücke dazu? Also die 10 Sekunden durchatmen ist da.
Das war einfach für uns so eine Faustregel in der Ausbildung. Leute, bevor ihr anfangt, einfach irgendeine Scheiße zu machen, überlegt euch zumindest mal für den ersten kurzen Planungshorizont, wie geht ihr vor? Und das ist das, was ich jetzt auch näher bringen will. Also Eigenschutz, erster Punkt. Ja. Also durchatmen, ankommen, Motorrad abstellen, durchatmen, regulieren, checken, was passiert ist. Oh, hier war ein Unfall. Was muss ich machen? Nicht einfach losrennen, sondern okay, ich nehme mich zurück, Eigensicherung, ich sichere die Unfallstelle ab, ja. Also darauf zielt das ab. Ihr könnt meinetwegen auch sagen, 9 Sekunden für 9 Minuten, das ist eigentlich egal, es geht einfach nur darum, nehmt euch die bisschen Zeit, die wird euch so viel mehr Sicherheit geben in den nächsten Schritten, die ihr macht, weil da wird noch so viel Unvorhergesehenes passieren, dass man zumindest sich selbst so ein bisschen sortieren sollte. Also das ist einfach nur so, das ist jetzt kein empirischer Wert oder ähnliches.
Okay, alles klar.
Also, kommen wir also zurück. Unfallstelle ist gesichert. Ich gehe schon mal dann jetzt, nachdem ich die gesichert habe, auf die Unfallstelle zu und kann mir dabei halt eben die Gedanken machen. Was ist hier passiert? Wieso ist es hier passiert? Und wo bin ich? Und laufe mit diesen Gedanken dahin. Schau auch, wenn ich jetzt aufs Auto gucke, brennt da irgendwas, kokelt da irgendwas? Das muss ich einfach im Auge haben. Und dann muss ich nämlich ins Auto gucken. Weil wenn ich jetzt schon den Rettungsdienst angerufen hätte, die Leitstelle, dann wäre die erste Frage ja, wie viele Leute sind betroffen? Und ich wüsste es nicht und dann müsste ich dann erst hingehen. So gehe ich hin und stelle beispielsweise fest, oh, da sind 2 Leute im Fahrzeug. Jetzt höre ich meinen Kumpel hinten schreien und im Auto sitzt einer, der sagt halt nichts. Und der schreit, der sagt, scheiße, mein Bein ist ab, ich verblute. Was machst du?
Ich kümmere mich im Idealfall erst um den, der nichts sagt, weil, also ich sehe natürlich, wenn er mich anguckt und nichts sagt und sich bewegt und alles gut scheint, dann kümmere ich mich vielleicht eher erst um den Kumpel, ansonsten gehe ich erstmal zu dem vermutlich, der in sich zusammengesackt irgendwie da hängt und halt keinen Mucks macht, weil da kommen keine Lebenszeichen mehr.
Genau, und das sind so dieser Punkt, den wir ja auch initial so ein bisschen angesprochen haben, da kommen dann so Sachen wie stabile Seitenlage oder halt auch Wiederbelebung ins Spiel, ja, aber danach muss ich so ein bisschen sortieren und hier gibt's auch einfach ja einfache Themen, sage ich mal, vielleicht ist da auch jemand, der gerade einfach nicht rauskommt, der eingeklemmt ist in dem Fahrzeug, aber eingeklemmt bedeutet ja nicht unbedingt, dass er selbst mit seinem Körper irgendwo zwischensteckt, sondern dass die Tür sich nicht mehr öffnen lässt. Aber von außen vielleicht schon. Das sind dann einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen, die kann ich erledigen. Das kostet nicht viel Zeit und hier kann ich mal schauen. Oder jetzt verblutet mein Kumpel wirklich tatsächlich. Ich binde ihm das Bein ab, wäre jetzt auch eine sehr drastische Lösung schon, ja. Aber das kann man machen, das sollte man auch schnell machen. Und in der Zeit kriegt man ja schon einen Überblick. Und dann tätige ich den Notruf. Dann fange ich an, dann kann ich dem nämlich sagen, pass auf, ich bin hier am Unfallort, das und das ist passiert, 3 Leute verletzt, einer redet mit mir, der lodgt draußen rum, der ist total fit, ja. Der andere ist im Auto, spricht nicht mehr und mein Kumpel hat das Bein verloren, so nach dem Motto. Dann weiß der Disponent schon mal, okay, wir haben 2 wirklich sehr schwer Verletzte und einer, der ist augenscheinlich auf den ersten Blick gut unterwegs und läuft da rum, ja. Und das ist ja eine super wichtige Information, weil anhand solcher Informationen sich ja dann ja auch die Rettungsmittel klären, was muss da hin und so weiter, was brauche ich, all sowas. Ist klar, nehme ich an.
Absolut, absolut.
So, und
genau, also ja, das wollte ich ja sagen. Jetzt habe ich tatsächlich mir den Überblick verschafft, auch die Situation schon weitergefunkt oder weiter telefoniert oder weitergegeben. Wie nähere ich mich denn den Betroffenen, sage ich jetzt mal, ne? Also nehmen wir mal Ja.
Ich muss noch mal kurz eins zurückgehen, weil das Telefonat, das kann man auch nicht oft genug sagen, ja. Wie oft haben wir Telefonate mit solchen Leuten geführt oder das auch mitbekommen, die dann erstmal erzählen, jo, hallo, ich bin der Michel, heute ist ja eigentlich ein schöner Tag, wir wollen Motorrad fahren, viel mehr nicht, weil die Leute so aufgeregt sind, ne?
Ja, ja, ja.
Michel Praschak mit CK am Ende irgendwie sowas, das interessiert dann halt nicht. Also da muss man sich auch einfach Gedanken machen, was sind Informationen, die ich mitteilen muss. Ich meine, man hat gegenüber jemanden, der das den ganzen Tag schon macht, der wird einen da schon auch durchlotsen. Aber versuchen immer auch hier wieder ruhig zu bleiben, klar zu sein, was Phase ist, ja. Und das wäre das. Und jetzt gehst du eben, sprichst den Punkt an, wie gehe ich jetzt auf die Leute zu? Auch hier, bevor ich das jetzt nochmal mache, immer wieder mein Umfeld checken. Was passiert? Hat sich irgendwas verändert? Hat das Auto jetzt angefangen zu kokeln oder sonst was? Oder, und das ist viel wichtiger, sind auch andere Leute noch an der Unfallstelle jetzt hinzugekommen? Und da ist auch das Thema so ein bisschen Gaffer, was weiß ich, ja. Ganz wichtig, man muss die Leute aktiv einbinden, dann gafft auch niemand so schnell. Weil viele Gaffer, die sind ja einfach nur sensationsgeil, haben aber selbst eigentlich totale Angst davor. Und da hast du jetzt zwei Optionen, du kannst dich über die aufregen, dann ist niemandem geholfen, du kannst sie wegschicken, dann musst du wahrscheinlich diskutieren, oder du bindest die ein und wer dann Angst hat, der wird dann eh weggehen. Und das Einbinden ist ein ganz wichtiges Thema, womit du dir halt auch selbst helfen kannst, ein bisschen die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. Ganz wichtig ist hier, es wird auch immer Leute geben, und das kannst auch du selbst sein, die mit der Situation vielleicht nicht klarkommen. Wenn ich merke, ich komme damit nicht klar, weil da jetzt tatsächlich vielleicht Blut fließt oder ähnliches, dann muss ich da nicht unbedingt zwingend über meinen Schatten springen, weil dem Rettungsdienst ist auch nicht geholfen, wenn wir dann damals angekommen wären und dann klappt da noch jemand um, weil er es nicht sehen kann. Genauso, wenn man Angehörige dabei hat, lass ihr mal eine Fünfergruppe gewesen sein, ja, und dann ist jetzt der Verunfallte der Vater von einem Sohn, der da auch mitfährt. Dann ist ganz klar, dass man den Sohn am besten auch betreut, dass einer oder andere aus der Gruppe den rauszieht, weil der wird in der Situation nicht helfen können. Der wird emotional so beladen sein, das wird schon für alle anderen schwierig genug sein. Da ist es auch völlig okay, diese Leute rauszunehmen, bevor man da wirklich sich eine weitere Problemquelle in dem Sinne schafft, ja.
Jetzt und, ganz kurz dazu gleich noch eine Zwischenfrage. Vor allen Dingen, wenn du die Situation ansprichst mit jemandem, der da vielleicht irgendwie betroffen ist, ne? Und nehmen wir mal an, wir sind jetzt, keine Ahnung, man ist jetzt nur zu dritt, ne? Und der will jetzt aber quasi partout da selbst einschreiten oder will vielleicht auch nicht, dass du da irgendwie eingreifst, oder vielleicht will das auch derjenige, der da, also wir gehen jetzt mal nicht von diesem bewusstlosen Fall aus, ne? Aber vielleicht will einfach die Person, die da verunfallt ist, nicht, dass ihr geholfen wird, oder vielleicht will eben der Verwandtschaftsgrad da nicht, dass du da einschreitest, sondern das selber machen. Hast du damit Erfahrung? Gibt es irgendwie so Konfliktlösungsmöglichkeiten?
Voll. Also diese Erfahrung hatten wir ja ständig, dass dann auch Leute kommen und auch immer der Meinung waren, dass was wir dann da gemacht hätten, wäre irgendwie falsch, wäre übertrieben oder untertrieben, oder gerade in dem Fall, wo jemand eben nichts mehr sagt und ein anderer brüllt wie Hulle, dann sind natürlich viele, die dann selbst in Panik sind, angeleitet zu sagen, ey, der brüllt da, warum helft ihr dem denn nicht? Hier ist eine Möglichkeit, also entweder die persönlich zu betreuen, je nachdem, wie du einen Zugang findest, oder dann halt auch klare Verantwortung schaffen. Das wäre auch dieses Thema mit den Gaffern, ja, das kannst du ja auf jeden anweisen. Wenn du dich in der Lage siehst, so ein bisschen das Zepter in die Hand zu nehmen, dann kannst du diese Stelle schnellstmöglich auch kontrollieren. Und dann gehört es dazu, den Leuten Alternativen zu bieten. Das heißt, jemand rennt da panisch rum. Wären wir wieder beim Thema Eigenschutz, dann schick den halt einfach um die Kurve und sag, ey, du musst den Verkehr regeln oder du musst den Rettungsdienst einweisen. Das ist auch wirklich eine wichtige Aufgabe, ja. Also wie oft ist es, dass es jetzt irgendwo an der Gabelung passiert oder in der kleinen Seitenstraße und der Rettungsdienst findet es einfach nicht? Dann schick die Leute weg, sag, geh da hinten an die Ecke, warte, bis das erste Auto mit dem blauen Lämpchen kommt, und dann sag denen, wo es hingeht. Weis die hier hin. Dann hast du die Leute weg und du hast zum Beispiel auch hier wieder ein Problem, das gelöst ist, weil du eine klare Verantwortung geschafft hast, der sich dann auch hilfreich einbringen kann. Und so ist es halt auch für die Leute, die, ich habe vorhin gesagt, nehmt die raus, die das Blut nicht sehen können oder die so überfordert sind. Das ist auch eine super wichtige erste Hilfe, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Also Rettungsdienst einweisen, Unfallstelle absichern, lauter sowas. Und das kann ja auch aufs Auto übertragbar sein. Hier, da hast du das Warndreieck, geh da mit 200 Meter die Straße runter und stell das Warndreieck auf. Dann sind die damit auch erstmal beschäftigt. Das ist ja auch so ein Thema. Und auch mit den Gaffern ist es ja genauso. Pass mal auf, ich brauche jemanden, der diese Person einfach mal hält. Oder du da, der da stehst, mit dem Handy gerade Videos machst, gib mal deine Jacke, wir müssen die da drauflegen. Dann hat er entweder, macht er mit, dann kann der gar nicht mehr gaffen und Handyvideos machen, sondern legt die Jacke da drauf, oder er rafft, scheiße, ich bin hier in der Position, wo ich helfen will, aber wollte ich eigentlich nur Videos machen, dann gehe ich lieber weg. Also es sind einfach einfache Lösung, damit umzugehen. Natürlich wirst du immer mal welche haben, die völlig eskalieren. Da musst du dann individuell schauen, wie du irgendwie zwischenmenschlich eine Lösung schaffst, ob du da wieder jemanden einbindest und dem sagst, pass auf, schieb den weg. Also so kannst du ein bisschen mit den Leuten, mit deinem Umfeld agieren. Das ist einfach super, super wichtig. Also wir sind bei dem Punkt ja auch, wenn du dann an die Unfallstelle kommst, was viele so bewegt, ist dann natürlich auch die Frage oder die Sorge, scheiße, vielleicht mache ich ja was falsch. Das ist die größte Angst und die größte Hemmschwelle, warum Leute nichts machen.
Das wäre jetzt nämlich so meine nächste Frage gewesen, vor allen Dingen bei jemandem, der halt einfach nicht ansprechbar ist, ne? Bei dem ich halt jetzt nicht weiß, okay, wie sind denn da die Befindlichkeiten, ne? Das ist ja der große Vorteil bei dem, der schreit, selbst wenn er jetzt, ich sag mal, keine offenen Verletzungen hat, der sagt mir ja, mein Bein tut weh oder keine Ahnung, der Rücken oder was auch immer. Und bei jemandem, der halt, ja, bewusstlos ist, der kann mir natürlich auch keine Signale geben. Und dann hätte ich natürlich persönlich Riesenschiss, nehmen wir mal die Situation des Motorradunfalls und der liegt da eben und macht keinen Mucks und ist halt irgendwie gegen das Auto gerutscht und ich hätte halt dann einfach den Schiss, oh mein Gott, wenn ich den jetzt irgendwie hin und her bewege, dann ist das Rückgrat vielleicht irgendwie doch durch oder das Bein knickt doch noch ab oder was auch immer dann passieren kann.
Ja, also ganz wichtiger Punkt. Ist jeder von uns, der nicht gerade eine medizinische Fachausbildung hat, komplett abgesichert. Ihr habt eigentlich zwei Gesetzpunkte. Ich habe die richtigen Paragraphen nicht im Kopf, aber es geht einmal um unterlassene Hilfeleistung. Das heißt, wenn ihr gar nichts macht, seid ihr auf jeden Fall am Arsch. Und wenn ihr was macht, seid ihr auf keinen Fall am Arsch. Außer ihr fängt jetzt an, mit dem Motorrad nochmal über den drüber zu fahren. aber das versteht sich ja von selbst. Aber sonst alles, was ihr macht mit dem Ziel, irgendwie die Situation zu ändern, zu verbessern, kann euch nicht zu Lasten gelegt werden. Also auch hier der Punkt, wenn du jetzt anfängst, den zu bewegen, weil er nicht mehr atmet und dadurch verlegen sich die Atemwege und der erstickt, dann kann dir daraus kein Strick gedreht werden, weil du hast es jetzt, also außer wie gesagt, du hast eine medizinische Ausbildung, weil da wird der Richter sagen, pass mal auf.
Hätten sie wissen müssen, ja.
Ja, hätten sie wissen müssen. Aber jeder, der es nicht weiß und auch ein Erste-Hilfe-Kurs spricht einem nicht zu, dass man das wissen müsste, ja. Jeder, der das nicht weiß und als Laie dahin kommt, darf in dem Sinne eigentlich machen, was er will, wenn er das Ziel hat, der Person zu helfen. Also das ganz, ganz wichtig, auch wenn dabei was kaputt geht. Und sei es an dem Auto, ich habe es eben gesagt, ja, da ist vielleicht jemand eingeklemmt und ihr fangt an, die Tür aufzuroppen. Da kann euch nichts passieren. Also da, auch wenn der Insasse dann sagt, nee, lass mal zu, und ihr reißt dabei dann noch den Außenspiegel ab oder sonst was, das ist völlig egal. Also man muss das ja mal so sehen, wenn da dann der Rettungsdienst kam, wir hatten oft genug eingeklemmte Personen in Autos, da wurde nicht lange gefackelt. Wenn es für den Patienten gut war, dann wurde das Dach abgeschnitten und dann war das Auto halt total am Arsch. Und das haben wir auch mit Patienten gemacht, die ansprechbar waren, die der Meinung waren, sie können da raus. Da wurde gesagt, nee, du bleibst jetzt hier sitzen und wir schnibbeln jetzt das Dach über dir ab. Ist also wirklich keine Hemmschwelle, das darf für euch keine Sorge sein. Solange ihr da mit guten Absichten hinkommt, kann nichts passieren. Das betrifft, ihr seid da abgesichert und ich weiß gar nicht, welche Versicherung das er nimmt, aber ihr dem Erste-Hilfe-Leistenden entsteht niemals ein Schaden.
Okay, also das ist ja schon mal gut zu wissen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt natürlich, auch wenn ich hier materiell auf der sicheren Seite bin, natürlich die Angst, ne, dass ich denjenigen vielleicht schwerer verletze, vermeintlich schwerer verletze, als es jetzt tatsächlich der Fall ist. Wie gehe ich denn damit um oder wie kann man denn da die Angst davor nehmen?
Also das die ganze Angst davor nehmen, das kannst du einfach nie. Gerade bei Personen, die jetzt dann vielleicht auch noch ansprechbar sind und brüllen oder sonst was, ja. Da muss man in dem Sinne einfach durch. Das Wichtigste ist dabei, selbst ruhig zu bleiben und viel mit den Leuten auch zu reden. Kommunikation ist das A und O. Und du denkst jetzt schon viel, und das ehrt dich natürlich, an wirklich was an den Personen machen. Das Wichtigste an der Erste Hilfe ist wirklich wieder das Thema Ruhe. Weil ein Mensch, der sich aufregt, verbraucht dabei natürlich Energie. Und wenn der jetzt wirklich einen Unfall hatte, dann hat er einen Schockzustand und der Körper arbeitet und arbeitet, versucht die Wunden irgendwie zu verarbeiten und alles, was der nicht gebrauchen kann, ist unnötig auch noch Energie zu verbraten. Das heißt, die beste Erste Hilfe ist wirklich schon mal hingehen, mit den Menschen reden, sprechen und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, so blöd das klingt, Wärmeerhalt. Also im Sommer jetzt vielleicht weniger ein Problem als im Winter, aber da dann halt umso mehr. Gerade Leute, die vielleicht offene Wunden haben, die bluten, sonst was, die unter Schock stehen, die sind im Kreislaufsystem so am Arsch, was die noch weniger gebrauchen können, ist jetzt dann auch noch frieren. Also man sieht auch oftmals am helllichten Tage, dass die Feuerwehr bei schweren Unfällen Scheinwerfer aufbaut. Das ist dann gar nicht der Lichtsituation geschuldet, sondern wirklich, weil diese Scheinwerfer auch einfach noch Hitze abstrahlen, damit den Patienten nicht kalt wird. Also das ist immer eine Maßnahme, die ihr machen könnt. Demgegenüber steht dann aber auch gleichzeitig sowas wie Entkleiden. Ja? Sind wir jetzt bei jemandem, der da liegt, der dann da vielleicht blutet, macht euch ein Bild von dem, was da passiert. Und fangen wir nochmal an, gehen wir mal wieder in dieses Rollenspiel. Also dein Kumpel hat jetzt vielleicht nicht das Bein ab, sondern liegt da einfach, redet noch, liegt da aber auf der Seite und ist ansprechbar. Hat aber Schmerzen überall am Körper. Was würdest du denn machen?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Also ich würde ihn vermutlich versuchen, wenn die Situation ist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also er ist draußen, er ist ansprechbar, ich würde auf jeden Fall versuchen, ihn so wenig wie möglich zu bewegen und in der gegenwärtigen Situation irgendwie zu stabilisieren. Einfach schon aus der Angst heraus, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass wenn ich den jetzt irgendwie in der Gegend rumdrehe oder versuche aufzuheben oder aufzuhelfen, vielleicht noch mehr kaputt mache, als denn tatsächlich nötig wäre. Und wenn sich da die Situation vielleicht auf eine gewisse Art und Weise so stabilisiert und der ansprechbar ist, eben vielleicht einfach so mit ihm so durchgehen und durchchecken, wo brennt's denn? Also wo tut's denn weh? Wie fühlst du dich? Vielleicht auch einfach, keine Ahnung, Körperfunktionen durchgehen, Hände, Finger bewegen, Zehen bewegen, solche Sachen.
Genau. Du hast eigentlich schon vieles Wichtiges auch angesprochen. Nicht bewegen, auch wenn das noch kann, ist immer auch dann erstmal ein guter Punkt, außer er hängt halt gerade irgendwie rücklings über die Leitplanke und der Kopf hängt dann irgendwo so über der Schlucht, dann zieht man den da vielleicht lieber weg. Aber grundsätzlich empfiehlt sich dann natürlich auch nicht von der Seite angelaufen kommen und vom Weiten schon brüllen, hey, damit er den Kopf auf jeden Fall nach links legt, denn gerade bei Motorradfahrern ist ja das Thema Wirbelsäule immer so ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das heißt, am besten so an den herantreten, das heißt dann also von der Stirnseite oder von der Fußseite, dass er den Kopf nicht total seitlich bewegen muss. Und dann erstmal mit ihm reden und ihr tut euch dann selbst einen Gefallen oder der Person auch, wenn ihr euch dann hinter ihm setzt, also hinter den Kopf, wenn er jetzt auf dem Rücken liegen sollte, ja, und direkt den Helm einfach erstmal festhaltet, dass er sich nicht mehr links und rechts bewegt, ja. Und dann redet ihr mit ihm und checkt mal so ein bisschen die Lage ab. Was ist denn Phase? Ist irgendwas Thema Erste Hilfe? Blutet gerade irgendwo dramatisch was raus, wo ich mir darüber überlegen muss, diese Blutung zu stellen? Gehen wir jetzt mal davon aus, das wäre nicht der Fall. Dann stellt sich hier erst die Gretchenfrage, Michel. Helm abnehmen, ja oder nein?
Das ist tatsächlich die Gretchenfrage. Also wenn ich von seiner Seite das Zeichen bekomme, also ne, wir haben jetzt gerade dieses Abchecken schon gehabt, ne, und vom Nacken her jetzt kein Schmerz irgendwie auftreten sollte, würde ich vermutlich dazu tendieren, den Helm abzusetzen.
Ja, und da gibt's auch gar keine andere Antwortmöglichkeit. Der Helm muss immer ab. Immer, immer, immer.
Liegt und, woran? Das ist, jetzt zur Erklärung?
Also das liegt daran, der kann mit euch noch ganz fröhlich reden und gut drauf sein und innerhalb von 10 Sekunden ist er bewusstlos. Und spätestens dann muss er ab. Weil dann hast du überhaupt keine andere Möglichkeit mehr, weil wenn der bewusstlos ist, dann geht es hier ums Thema stabile Seitenlage und so weiter, dann musst du an den ran. Ja? Und natürlich ist hier die Sorge, so was ist mit der Halswirbelsäule? Ja, die ist auch berechtigt und deswegen auch hier wieder der Verweis auf Erste-Hilfe-Kurse, aber auch auf ein YouTube-Video, das ich hier auch nochmal in die Shownotes reinpacken werde zum Thema Helmabnahme. Am besten geht das natürlich, wenn man zu zweit ist. Man kann den Helm auch so abziehen, dass die Halswirbelsäule so wenig wie möglich bewegt wird. Klar ist, wenn ihr euch jetzt da gerade hinsetzt und der Rettungswagen kommt schon um die Ecke gefahren, dann kann man da auch noch warten, bis sozusagen die Profis da sind und das dann machen. Aber dann kann man trotzdem den Helm festhalten, dass sich eben euer Kumpel oder die Person nicht mit dem Kopf wild hin und her bewegt. Aber der Helm muss ab. Und da habe ich das nämlich tatsächlich auch schon wirklich oft erlebt, dass Leute, die am Anfang super ansprechbar waren, paar Minuten später auf einmal abgekackt sind. Und das beste und traurigste Beispiel, das aber alle halt eben kennen, ist ja beispielsweise auch Michael Schumacher, der ja Skifahren war, wohl bekanntlich auch einen Helm auf hatte, alles, ja. Und am Anfang ja noch, so wurde es damals zumindest geschildert, für die Einsatzkräfte komplett ansprechbar war. Und naja, bis heute ist er nicht mehr in der Öffentlichkeit irgendwie sichtbar geworden. Und wurde dann eben auch bewusstlos und hat wohl starke Hirnblutung bekommen. Das ist halt eben was wie ein blauer Fleck, ja, wir kennen es alle, wir stoßen uns irgendwas das Knie oder sonst was, da ist ja erstmal noch nichts. Und am nächsten Tag siehst du, oh, das Blau ist dick, scheiße, tut weh. Und genau das Gleiche kann ja eben auch im Kopf passieren. Das heißt, er ist da heftig aufgeprallt, nur ist es halt am Kopf, wenn da Druck aufs Gehirn kommt, mit deutlich schwerwiegenden Schäden verbunden. Deswegen, der Helm muss ab. Und hier auch ganz wichtig, auch wenn euer Kumpel da jetzt redet und sagt, ja, passt schon. Wir haben eingangs drüber gesprochen, alle stehen in der Situation unter Adrenalin, auch die Person, die es da gerade hingelegt hat. Deswegen, der hat dann erstmal nichts zu melden. Der zieht sich nicht selbst den Helm aus, das übernehmt ihr für ihn. Ihr schaut, dass sich die Wirbelsäule so wenig wie möglich da bewegt. Nochmal der Verweis auf das Video, das ich hier mit drunter teile. Und dann zieht man den Helm ab.
An dieser Stelle möchte ich zwei Dinge erwähnen. Wenn euer Kollege an der Tankstelle umgefallen ist, müsst ihr das nicht so praktizieren. Also es ist immer wahrscheinlich im Rahmen der Umstände. Und jetzt aber noch ein ernst gemeinter Tipp. Es gibt eben für diese Fälle auch die Möglichkeit, Helme zu kaufen, die schon mehr oder minder eine vorinstallierte Möglichkeit haben, die Helmschale leichter abzuziehen. Könnt ihr euch mal informieren. Gibt es, glaube ich, in unterschiedlichen Preisklassen und von unterschiedlichen Herstellern. Da hat man dann eben tatsächlich den Vorteil, dass man die Mütze abziehen kann, ohne, wie man es eben einfach gewohnt ist, am Kopf rumziehen zu müssen, wie ein Verrückter, vor allem, wenn man das eben nicht selber macht. Also da gibt es tatsächlich auch so eine für den Fall der Fälle unfallunterstützende Maßnahme auf der technischen Seite. So, entschuldige.
Kein Problem. Genau, wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Um euch das mal so ein bisschen einzuordnen, ab wann geht man denn eigentlich davon aus oder was ist denn jetzt hier tolerierbar oder was nicht? Klar ist, wenn jetzt dein Kumpel gerade beim Treppensteigen stürzt und dabei den Helm auf hat, dann müsst ihr nicht hinlegen, den Kopf festhalten und den Helm abziehen. Aber um trotzdem mal so eine Indikation zu geben, es gibt ja in den Krankenhäusern einen sogenannten Schockraum. Das ist so das Worst-Case-Szenario für alle Schwerstverletzten, wo unterschiedliche Disziplinen von Ärzte vorstellig werden und wo man einen schwerverletzten Patienten hinbringt. Das heißt, da ist ein Radiologe, da ist ein Chirurg, da ist ein Anästhesist, um den Patienten, wenn nötig, direkt in den OP zu stecken. Und da gibt es Indikationen, ab wann Patienten da reinkommen. Und das ist beispielsweise schon bei Unfällen so mit Geschwindigkeitsveränderungen, also beim Aufschlag beispielsweise, von 30 oder ab 30 km/h. Das klingt jetzt total langsam, aber stellt euch mal vor, ihr fahrt mit 30 km/h gegen eine Wand. Das können viele super gut abstecken, aber schon ab so einer Geschwindigkeit Einbuße wird vom Rettungsdienst automatisch der Patient in diesen Schockraum gefahren. Und das ist nicht, weil man sich irgendwie gedacht hat, ach, das machen wir jetzt einfach mal aus Jux und Dollerei, weil so ein Schockraum bindet unfassbar viel Kapazitäten, unfassbar viel Personal, sondern das ist ja einfach evidenzbasiert und entsprechend müssen auch kleine Unfälle gerne mal so behandelt werden. Also nochmal der Hinweis, auch wenn die Person sagt, oh, mir geht's gut. Nee, wir gehen erstmal bei sowas vom Worst-Case-Szenario aus. Und deswegen auch immer, immer Helm ab. Hätten wir das mal abgeschlossen.
Genau, wollte ich sagen. Jetzt Helm ist ab. Wie geht's weiter?
Genau. Also dann weiter immer Ruhe bewahren, mit der Person viel sprechen, dabei selbst auch ruhig bleiben und dann mal so ein bisschen gucken, was passiert denn sonst so am Körper. Am besten das anschauen, immer, das ist halt immer so eine Abwägung, die man dann selbst treffen muss. Dafür gibt es auch keine goldene Regel zwischen sich die Person anschauen. Das heißt also beispielsweise mal Klamotten ausziehen und gleichzeitig Wärmeerhalt und gleichzeitig natürlich auch der Bewegung. Also wenn die Person jetzt ganz offensichtlich überhaupt keine Ausfallentscheidung oder sonst was hat, ja, und auch keine Schmerzen hat, dann muss man jetzt nicht anfangen, die mega auszuziehen oder so. Aber um euch auch hier nochmal einen Eindruck zu geben, im Rettungswagen ist es dann immer so bei Patienten, die halt beispielsweise in diese Schockraumkategorie zählen, die werden dann in spezielle Matratzen verpackt, dass die sich nicht mehr bewegen können und auch vollständig entkleidet. Und egal wie teuer dieser Lederkombi war, der wird durchgeschnitten. Also es gibt spezielle Scheren dann dafür und dann wird der einfach aufgeschnitten, damit man hier nicht mehr, jeder weiß es ja, wie eng manchmal Motorradklamotten gerade nach den Feiertagen sein können, damit man hier keine Bewegung mehr in dem Körper drin hat, wird das alles aufgeschnitten, um zu sehen, ist irgendwas, was man davor nicht gesehen hat. Und das ist nämlich schon wichtig und auch das darf man nicht unterschätzen. Jetzt hat er vielleicht keine Schmerzen, aber nehmen wir mal beispielsweise die inneren Organe, die haben ja nur begrenzt Schmerzzellen oder Nervenzellen, sodass man das dort vielleicht auch gar nicht spürt, dass da jetzt vielleicht gerade was aufgerissen ist und verblutet. Und das würde man dann aber nur sehen. Und das kann man natürlich nicht sehen, wenn man dick eingepackt ist. Aber das ist was, das muss man dann individuell tatsächlich so ein bisschen handhaben. Ob man das jetzt wirklich im Winter machen sollte, da die Leute ausziehen oder dann nicht doch lieber wartet und da lieber 3 Jacken draufschmeißt, das muss man dann situativ so ein bisschen abwarten.
Und also das vor allen Dingen dieses Beispiel, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, das ist ja sowieso was, was ich jetzt als Laie von außen vermutlich überhaupt gar nicht feststellen kann. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Verfärbungen gibt, alles was halt so in den inneren Bereich ist, also wenn es an die Organe geht, kann ich ja wahrscheinlich sowieso nur schlecht bis gar nicht einschätzen, oder?
Genau, ja. Also das ist dann auch nicht die Aufgabe. Da geht es dann eher darum, wirklich Blutungen stillen. Wenn es da jetzt aber keine gibt und die Person ist ansprechbar, dann kann man da entweder beruhigend einwirken und einfach sagen, Mann, was eine Scheiße, wo wolltest du denn hin? Sozusagen mal das Thema ablenken. Das war für mich im Rettungsdienst tatsächlich auch oft so ein Thema, um den Leuten mal so ein bisschen so diesen dramatischen Bezug zu nehmen und so ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen. Wenn die Person aber gut drauf ist, kann man natürlich schon auch so ein bisschen anfangen abzuchecken, wie ist der denn orientiert. Aber das geht schon sehr ins Detail. Also einfach mal fragen, wie heißt du, was machst du? Das ist dann so, wenn der Rettungsdienst kommt, dann könnte man denen vielleicht schon ein paar Infos geben. Aber das sind so Themen, wenn man dann Kapazitäten hat, sich gedanklich so ein bisschen zu kontrollieren und zu schauen, wie guckt's denn aus, dass man sich dann nochmal wieder die Situation anguckt. Warum ist das so wichtig? In einem anderen Beispiel, das ich mir erwähnen müsste, das habe ich real erlebt, sind wir zu einer Unfallstelle gekommen, wo ein Auto frontal gegen Baum gefahren ist. Und als wir ankamen, war die Feuerwehr schon da und hat das Auto abgesichert und hier und da. Und es war eine Person drin und die wurde dann auch rausgeschnippelt. Und es waren bestimmt 20 Minuten vorbei. Dann ging zufällig jemand so ein bisschen in den Wald rein und dann lag da noch jemand.
Oh, krass.
Und das sind so diese Situationen, deswegen kann man das nicht oft genug sagen. Macht euch ein Bild davon, dass es sicher ist, was passiert ist. Checkt so ein bisschen die Lage. In diesem ersten Schockmoment passieren so viele. Wenn ihr wirklich die Zeit haben solltet, weil das einfach ein bisschen braucht, bis dann die nächsten Helfer ankommt, macht euch immer wieder ein Bild von der Lage, überprüft das. Wir haben die Personen, die da bewusstlos waren, in die Seitenlage gestellt. Hier immer wieder die Atmung überprüfen. Was ist da los? Atmet die Person noch? Wenn nicht, dann muss eben reanimiert werden. Das sind letztendlich schon die Punkte und dann trifft dann halt auch hoffentlich bald der Rettungsdienst ein. Hier ist es einfach super, wenn ihr vorher mit den Leuten, die da seid, so ein bisschen auch abgesteckt habt, wer hier was sozusagen zu melden hat. Denn ich habe oft genug die Situation dann aus dem Rettungsdienst erlebt, du kommst irgendwie an und es kommen 10 Leute auf dich zu und jeder hat das und das gesehen und einer hat eine brauchbare Information, der andere erzählt dir halt wieder, dass da hinten die nächste Eisdiele ist, wo sie hin wollten, was dann halt keinem so wirklich weiterhilft. Also das ist dann weiter wieder so Profi-Level, wo man sich so ein bisschen klar machen sollte, was passiert denn jetzt so im nächsten Schritt.
Genau, dazu habe ich jetzt tatsächlich noch eine sehr triviale Frage und eine, die vielleicht wieder, so nicht ganz so clever grundsätzlich, aber auch vielleicht nicht ganz so dumm ist. Die triviale vorneweg, wen rufe ich denn im Idealfall am besten an? Also rufe ich zuerst die Polizei an, rufe ich die Feuerwehr an, rufe ich die, was ist das, 1922 war das, glaube ich, habe ich das richtig im Kopf?
Also es gibt die 19-2, die du meinst, die ist aber völlig irrelevant. Also das ist für so Krankentransporte, das ist keine Notrufnummer. Für alle, ihr müsst euch einfach immer nur die 112 beziehungsweise die 110 für die Polizei merken. Man kann es grundsätzlich nicht falsch machen. Sobald Personenschaden dabei ist, ruft ihr immer die 112 an. In vielen Leitstellen sitzen mittlerweile Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zusammen. Mit der 112 seid ihr einfach da immer gut unterwegs. Die wissen dann schon, was sie fragen müssen, was den Personenschaden angeht. Und die können dann, auch wenn die Leitstellen nicht zusammensäßen, im Anschluss die Polizei automatisch mit alarmieren. Deswegen, das sind die wichtigsten Nummern, die ihr haben müsst. Und wenn es jetzt mal kein Notfall sein sollte und ihr wärt euch unsicher und ihr würdet trotzdem die 112 anrufen, dann würdet ihr vielleicht sagen, pass mal auf, das ist hier der Notruf, aber ich leite dich jetzt weiter in den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder was auch immer. Aber in so einer Situation einfach immer die 112 oder die 110, bevorzugt die 112.
Okay, also wir merken uns 112, 112, das ist egal, wie es kommt. Sicher die Nummer der Wahl, bevor ihr irgendwie was anderes wählt oder irgendwie es vergesst, nehmt die 112, seid auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, und jetzt der zweite Teil der Frage. Da habe ich die Kollegen natürlich gerufen und früher wärst du eventuell du gekommen. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wir hatten ja vorhin schon diese Situation mit dem Anruf in der Leitstelle, in der ich halt so ungefähr erklären soll, okay, wo bin ich, mit wem habe ich zu tun, was ist vorgefallen, wie ist die Situation, wer muss kommen. mache ich quasi eine ähnliche Übergabe dann auch an den Rettungsdienst, der da aufschlägt? Oder wie gehe ich denn mit den eintreffenden Rettungsassistenten um? Oder auch dem Notarzt? Im besten,
genau, also egal, irgendjemand wird dann da halt kommen, ob es jetzt der Rettungsassistent oder der Notarzt zuerst ist, das kann man so natürlich nicht sagen. Genau. Am besten ist auch hier deswegen diese klare Definition. Der angerufen hat, ist vielleicht auch der Ansprechpartner. Der muss sich auch immer bereithalten, um vielleicht nochmal einen Rückruf anzunehmen. Es gibt tatsächlich die Situation, ich habe es eingangs erwähnt, wo der Rettungswagen die Stelle nicht findet. Dann wird der angerufen, der auch den Notruf abgesetzt hat. Das heißt also nicht anrufen und das Handy in den Busch schmeißen, sondern dann schon auch mit sich rumtragen. Ja. Und dann wird halt nochmal gesagt, passen Sie mal auf, der Rettungsdienst fährt hier hoch und runter, der findet es nicht. Dass man dann nochmal sagen kann, so ich schicke jetzt jemanden da an die Einmündung oder wo auch immer, der sich bemerkbar macht. Und diese Person ist natürlich dann klasse, wenn du da jemanden hast, der das so ein bisschen von Anfang an mitbekommen hat und der dann klare Aussage treffen kann. Und dazu gehört dann eben auch, dass man kurz das Unfallgeschehen darstellt. Oft ist es aber so, dass die Rettungsdienstfuzzis sich das halt 10 Sekunden anhören und dann sagen, passen Sie auf, stehen Sie mal da an der Seite, stehen Sie bereit, ja, und dann nochmal Rückfragen stellen, weil dann geht sozusagen erstmal die Basics, so eine Art Algorithmus los, die abgearbeitet werden und im weiteren Verlauf kommen dann vielleicht nochmal Rückfragen. Das heißt, man ist hier einfach wirklich am besten bestellt, wenn man sich dann da hinstellt, klar macht, hier, ich war dabei, ich habe die erste Hilfe übernommen und sich dann aber auch bestmöglich zurücknimmt. Man muss dann auch einfach in Kauf nehmen, dass man dann vielleicht nicht die Lorbeeren bekommt, die man sich gerne wünscht oder die man auch in den meisten Fällen verdient hätte. Aber da zählt halt wirklich jede Sekunde, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Für solche Unfälle gibt es die sogenannte Golden Hour of Shock, die da besagt, dass die besten Überlebens- und Rettungschancen halt wirklich bestehen, wenn innerhalb der ersten Stunde der Patient im Krankenhaus vorstellig wird und dort behandelt wird. Ja, das heißt, da zählt dann halt auch wirklich jede Sekunde, sodass große Dankeshymnen für die Ersthelfer oft nicht drin sind. So. Was mir gerade noch kommt, weil du es angesprochen hast, auch Thema Polizei.
Wollte ich jetzt nämlich gerade auch hinaus. Das wäre nämlich jetzt noch so meine abschließende Frage gewesen. Ne? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt in der Situation, Rettungsdienst ist da. Stelle ich mir natürlich jetzt erstmal grundsätzlich die Frage in so einer Unfallsituation. Also es kann ja tatsächlich auch ohne Fremdeinwirkung sein. Ne? Keine Ahnung, einfach nur in den Straßengraben gerutscht und der Kollege halt mit einem gebrochenen Bein und kommt da nicht mehr fort. Und man ruft eben dann den Rettungsdienst. Kommt dann zwangsläufig immer die Polizei? Muss ich warten, wenn keiner gekommen ist? Wie verhalte ich mich denen gegenüber? Ich glaube, das sind ja auch noch so Sachen, die da wahrscheinlich mehr oder minder häufig eine Rolle spielen.
Also bei Unfällen mit Personenschaden kommt grundsätzlich schon die Polizei. Du musst jetzt nicht zwangsläufig warten, wobei du kannst jetzt auch nicht einen Notruf absetzen und dann wegfahren, das wäre das Thema unterlassene Hilfeleistung, sondern du musst dich versichern, dass da auch alles in Ordnung ist.
Nee, mir ging es jetzt schon um den Zeitpunkt, nachdem der Rettungsdienst dann eingetroffen ist, ne, und ich ja mehr oder minder dann nicht mehr wirklich gebraucht werde an der Stelle.
Dann gehst du nochmal zur Polizei, wenn du das gesehen hast, das Unfallgeschehen, meldest du dich dann natürlich als Zeuge, wenn nicht, kannst du denen einfach sagen, hier, ich habe den Notruf abgesetzt, war aber irgendwie nicht beteiligt, es hilft keinen, diese sogenannten Knallzeugen, die halt hinkommen und sagen, ja, ich habe es gehört, der war viel zu schnell. Haben Sie es denn gesehen? Nee. Aber das, also war erster Gang durchgedreht, ja. Hilft dann irgendwie auch niemandem. Aber sonst hat man da nicht großartig eine Daseinsberechtigung, sondern sollte wirklich schnell weggehen, keine Fotos machen, das ist einfach nur asozial, das muss man ehrlich sagen. Da gibt es auch keine Entschuldigung für. Und dazu gehört auch nicht, irgendwie Fotos machen, um dann seinem Freundeskreis zu zeigen, guck mal, wie krass ich hier erste Hilfe gemacht hat. Ja, das gehört sich einfach nicht. Jeder, der mal in der Situation weiß, dass es einfach ein krass intimer, dramatischer Moment ist, wo du solche Leute einfach nicht brauchst. Was ich noch sagen wollte zur Polizei, ist so das Thema auch Aussagen dann dem gegenüber. Jetzt vielleicht auch als Betroffener, der sich jetzt beispielsweise wirklich nur das Bein gebrochen hat und sonst aber topfit ist, trotzdem unter Stress steht in der Situation, auch das Adrenalin, merkt euch hier die Faustregel, ihr müsst wirklich der Polizei keine Aussage geben zum Unfallhergang und Ähnlichem, sondern wirklich nur zur Person. Da seid ihr verpflichtet, das heißt, ihr müsst sagen, wie ihr heißt, wie ihr gemeldet seid, Personalausweis, Führerschein abgeben, wenn ihr das könnt, ja. Aber ihr müsst jetzt nicht sagen, wenn der Polizist sagt, ja, waren Sie da zu schnell oder waren Sie da im Gegenverkehr, wenn ihr unter Strom steht, einfach immer die Gosche halten. In so einer Aussage oder in so einer Situation sind die wenigsten in der Lage, vernünftig sich zu artikulieren, auch wenn man sich irgendwie rechtfertigen will. Es bringt einen nur in Teufels Küche. Gegenüber dem Rettungsdienst seid ihr meines Erachtens aufgefordert, am besten alles wirklich so zu schildern, wie es war. Die unterliegen der Schweigepflicht, die dürfen auch der Polizei nichts sagen. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt im Wheelie im Gegenverkehr mit 300 auf der Bundesstraße unterwegs wart, gut, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr reden können.
Gibt's aber, nicht viel zu sagen, ja, wahrscheinlich, ja.
Also wenn ihr euch ganz offensichtlich entgegen der Straßenverkehrsordnung verhalten habt, teilt das dem Notarzt mit, denn hier geht es wirklich darum, das realistisch darzustellen. Hier auch nicht wundern, ich habe im Rettungsdienst oft auch Fotos an der Unfallstelle tatsächlich gemacht. Da ging es dann aber darum, um das Schadensbild darzustellen, denn bei der Übergabe im Krankenhaus sehen die Ärzte dann dort nur einen Patienten, der in den meisten Fällen schon versorgt ist. Das heißt, entweder im schlimmsten Fall beatmet, im weniger schlimmsten Fall vielleicht hier ein bisschen verwundet und schon mit Zugang, Infusion und wie heißt es, Verbänden und so weiter, und die können sich überhaupt kein Bild davon machen. Und da hat sich es einfach schon bewährt, dem Arzt ein Foto zu zeigen, sagen, guck mal, so sieht das Auto aus. Diese Kräfte haben auf den Patienten eingewirkt. Das heißt, da an der Stelle dann nicht wundern. Und da ist Offenheit wirklich was Gutes. Aufpassen, ich hatte oft die Erfahrung, dass die Polizei sich mit in den RTW stellen wollte und da dann die Personalien abfrühstücken wollte, weil das ist für die irgendwie immer super wichtig. Ich habe die dann oft genug einfach rausgeschmissen. Im Rettungswagen hatte ich dann das Hausrecht und habe gesagt, so, Personalien kriegt ihr von mir später. Jetzt lass mich mal mit dem Patienten allein. Kann aber trotzdem sein. Das heißt, wenn ihr solche Aussagen macht und ihr seid da vielleicht strafrechtlich ein bisschen im Graubereich unterwegs, haltet in dem Moment die Gosche oder schickt die Polizei raus.
Sehr schön. Damit sind wir quasi im Rettungswagen angekommen, beziehungsweise tatsächlich schon im Krankenhaus und haben einmal die gesamte Szenerie durchgespielt. Es bleibt eigentlich, ja, zu rekapitulieren, dass man eigentlich nicht wirklich was verkehrt machen kann. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und das quasi über die gesamte Zeit des Geschehens, also vom Wahrnehmen des Unfalls über die Absicherung der Unfallstelle, über die Ansprache des Verwundeten, Verunfallten, bis dann zur Übergabe an die Personal oder an das Personal des Rettungswagens. Und ja, einfach ganz, ganz wichtig, sich selbst nicht noch mitgefährden. Und dann kann man eigentlich fast nichts verkehrt machen. Und wenn man ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lässt, kommt man da ganz gut durch und kann wirklich, egal wie, Hilfe leisten und ja, muss sich nicht verstecken, braucht keine Angst davor zu haben.
Genau, und es sind eben auch die kleinen Sachen, das nur nochmal abschließend. Ich hatte eine Situation, da hat einer einfach nur 20 Minuten für mich eine Infusion gehalten, während ich am Patienten gearbeitet habe. Das klingt total dämlich, das ist jetzt kein auf den ersten Blick kein mega herausfordernder Job und so, aber es hat mir wirklich geholfen und das ist auch eine Form der Erste Hilfe, mit der man unterstützen kann und die am Ende des Tages was Gutes tut. Also keine Angst davor haben, einfach mal machen und alles ist besser als nichts machen.
Sehr schön, mit diesem Schlusswort bedanke ich mich bei unseren Zuhörern für diese etwas ja schwerere Kost, die wir heute dargeboten haben. Aber es war uns tatsächlich wichtig, dass wir das Thema mal angesprochen haben. Und wenn wir eben mit Jan schon die Expertise mit an Bord haben und die Möglichkeit, das wirklich breit und detailliert und auch für jedermann nach und jeder Frau natürlich auch nachvollziehbar darzustellen, da muss man das natürlich auch machen. Wir hoffen an der Stelle aber natürlich auch, dass ihr zum einen nicht in die Situation kommt und schon gar nicht in Person eines Verunfallten. Dementsprechend, auch wenn das noch ein bisschen hin ist, wünsche ich an dieser Stelle schon mal eine unfallfreie Saison. Genau, Jan, und bei dir möchte ich mich an der Stelle recht herzlich bedanken für die Ausführung. Ich bin mir ganz, ganz sicher, du könntest noch stundenlang weitererzählen und die eine oder andere Anekdote aus dem Rettungsdienst. Das ersparen wir uns jetzt hier aber einfach, weil es in der Regel ja auch, es sind ja einfach immer traurige Geschichten, auch wenn sie vielleicht ein Happy End haben. Aber den Anfang möchten wir uns doch im Idealfall alle ersparen.
Voll, Michel, ich zeig dir das nächste Mal aber noch die stabile Seitenlage, wenn du hier bist. Und eine kleine Empfehlung möchte ich aber am Ende noch aussprechen für alle, die gerne auch mal ein Buch zur Hand nehmen. Tatsächlich das Buch Schockraum von Tobias Schlegel, sehr zu empfehlen. Spannender Roman, der so ein bisschen Einblick gibt auch in ein Herzensthema meinerseits. Denn eins muss man auch nochmal sagen, bei allem Geklatsche jetzt für die Corona-Pflegekräfte, das Gesundheitssystem seit langem am Arsch. Das war auch der Grund, warum ich dort ausgeschieden bin. Ich habe den Job super gerne gemacht. Die Rahmenbedingungen sind so scheiße. Deswegen nochmal kurz komplett weg von unserem Motorradthema. Dicken Respekt an alle, die tagtäglich im Rettungsdienst, im Krankenhaus oder im Pflegeheime unterwegs sind. Das war's von mir.
Chapeau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.